Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Monika Seinscher am Mikrofon. Wenn ich die Wetterkarte von Deutschland anschaue, sieht es bei Ihnen wahrscheinlich ähnlich aus wie bei uns in Köln. Gefühlt wechselt sich in diesem Frühjahr ein Hochdruckgebiet mit dem nächsten ab. Für die Laune ist es gut. Aber wir haben besorgniserregende Zahlen aus Österreich im Programm, die zeigen, dass die Gletscher in diesem Jahr schon ungewöhnlich stark geschmolzen sind. Das ist eines unserer Themen heute. Zuerst aber schauen wir auf eine Infektionskrankheit, die durch die Corona-Pandemie fast in Vergessenheit geraten ist. Und das, obwohl sie kein Stück weniger bedrohlich ist, die Malaria. Ein internationales Forscherteam warnt heute im Fachblatt Science Translational Medicine davor, dass Erfolge im Kampf gegen die Malaria auf dem Spiel stehen. Denn die Hürden, Malaria unter Kontrolle zu bekommen, werden höher. Das habe, so die Forschenden, auch mit Corona zu tun, aber nicht nur. Mein medizinversierter Kollege Martin Winkelheide ist hier im Studio. Hallo Martin.
Hallo Monika.
Gib mir erstmal einen Überblick, wo steht die Welt gerade im Kampf gegen Malaria?
Sie steht eigentlich deutlich besser da als vor 20 Jahren. Also im Jahr 2000 forderte die Malaria an die 900.000 Menschenleben und 2019 um die 560.000. Es hat also ziemlich große Erfolge gegeben in diesen zwei Jahrzehnten. Malaria bedroht ja insbesondere kleine Kinder und wenn da Todesfälle verhindert werden, werden viele Lebensjahre gerettet.
Du hast es gesagt, heute sterben deutlich weniger Menschen an Malaria als vor 20 Jahren. Was waren denn da die entscheidenden Verbesserungen, die dazu geführt haben?
Ich glaube, entscheidend war so um die Jahrtausendwende, Malaria nicht mehr als unabwendbares Übel überhaupt anzusehen, sondern als weltweite Herausforderung und sie auch gemeinsam mit HIV, AIDS und der Tuberkulose anzugehen und mit dem Global Fund dann eben auch Finanzierungsgrundlagen zu schaffen für Präventions- und Behandlungsprogramme und dann eben in besonders betroffenen Ländern, insbesondere im südlichen Afrika, auch Strukturen zu entwickeln, die sich eben gegen alle drei Infektionskrankheiten richten und da hilfreich sind. Heißt konkret eben die allgemeine medizinische Versorgung vor Ort zu stärken, Laborkapazitäten auszubauen, solche Dinge. Und dann erst kommen die konkreten Maßnahmen gegen die Malaria, also das Verteilen von imprägnierten Bettnetzen an schwangere Frauen und Kinder, die Aufklärung, wie eben verhindert werden kann, dass die Moskitos in der Nähe von Häusern brüten, dass Kleinkinder, wenn sie krank werden, schnell und konsequent eben auch auf Malaria getestet werden und dann auch behandelt werden. Und besonders schnelle Erfolge gab es eben vor allem durch die Verteilung von den Bettnetzen, denn das konnte man auch in Ländern mit schwachen Gesundheitssystemen durchführen. Nur eine Zahl, im Jahr 2000 sind so 1 Million Bettnetze verteilt worden und im Jahr 2020 waren es 230 Millionen. Also das nur so als Idee. Auch Schnelltests finden heute weiten Einsatz und ein ganz wichtiger Baustein eben Medikamente, zum einen zur Vorbeugung und während der Malaria-Saison und zum anderen eben Medikamente zur Malaria-Behandlung. Und in den ersten Jahren sind diese Artemisinin-basierten Medikamente noch ziemlich teuer gewesen und die sind auch nur dann eingesetzt worden, wenn Malaria-Parasiten Unempfindlichkeiten gezeigt haben, also Resistenzen gegen alte Mittel. Inzwischen werden diese Mittel aber breit eingesetzt und der Preis für die Behandlung, der hat sich seit 2000 halbiert auf knapp 50 Cent.
Okay, und warum stehen gerade jetzt diese ganzen Erfolge auf dem Spiel?
Naja, die Corona-Pandemie hat gezeigt, Malaria-Kontrolle, das ist kein Selbstläufer. Also dieses System ist fein austariert und aber eben auch anfällig für Störungen. Also 2020, da sind Lieferketten abgerissen, medizinische Dienste sind zeitweise nicht mehr angeboten worden. Menschen haben von sich aus auch den Kontakt zum medizinischen System vermieden. Aus Angst vor Corona. Und in der Folge zeigte sich direkt ein Anstieg an Malaria-Fällen und zum ersten Mal seit 20 Jahren eben auch ein wieder Ansteigen der Todesfälle um knapp 70.000. Also das ist schon eine Hausnummer. Wenn es also darum geht, an vorherige Erfolge anzuknüpfen und die Malaria-Kontrolle dann auch noch weiter zu verbessern, dann müssen absehbar wirklich hohe Hürden überwunden werden, schreiben die Autoren in Science Translational Medicine. Das größte Problem Das ist vielleicht ein bisschen überraschend, aber es ist tatsächlich das Bevölkerungswachstum in den von Malaria besonders betroffenen Ländern. Es muss also mehr getan werden, um die erreichten Erfolge zu sichern. Und gleichzeitig werden die Preise für Medikamente absehbar nicht weiter fallen. Im Gegenteil, also man sieht jetzt schon, der Malaria-Parasit wird zunehmend unempfindlich gegen die Artemisinin-basierten Medikamente und Ausweichmedikamente sind deutlich teurer. Und dann gibt es auch noch Resistenzprobleme bei Insektengiften. Also Malaria-Kontrolle wird in den nächsten Jahren deutlich teurer werden. Und die Finanzierung ist eher unsicherer geworden. Also die G7 haben diese Woche zwar eine weitere Unterstützung des Global Fund zugesagt, aber verbindliche Zahlungsziele haben sie nicht genannt. Also die Malaria-Kontrolle geht wirklich einer ungewissen Zukunft entgegen.
Ganz kurze Frage noch, was kann denn die Impfung bringen?
Das Problem ist, die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, empfiehlt einen ersten Impfstoff in Risikogebieten. Die Schutzwirkung ist aber gerade mal 30%. Das kann nur ein Baustein sein in der Prävention. Und man muss jetzt warten, dass hoffentlich bald ein richtig guter Impfstoff kommt. Den gibt es aber noch nicht.
Vielen Dank, Martin Winkelheide, war das über die Sorge vor steigenden Malaria-Zahlen. In den hinteren Ötztaler Alpen liegt einer der größten Gletscher Tirols, der Hintereisferner. Seit 70 Jahren wird die Massenbilanz dieses Gletschers jedes Jahr genau untersucht. Also geschaut, wie viel Schnee und Eis im Winter hinzukommen und wie viel im Sommer schmilzt. Und jedes Jahr wird mit diesen Daten der Glacier Loss Day bestimmt. Also der Tag im Sommer, an dem der Gletscher beginnt, mehr Masse zu verlieren, als er im Winter zuvor gewonnen hat. Verantwortlich für diese Untersuchung ist unter anderem der Gletscherforscher Rainer Prinz von der Universität Innsbruck. Ich habe ihn gefragt, wie ungewöhnlich es ist, dass dieser Glacier Loss Day in diesem Jahr schon in der vergangenen Woche am 22. Juni erreicht wurde.
Es ist äußerst ungewöhnlich, weil wenn wir uns die bisherigen negativen Bilanzextreme anschauen, vor allem das Jahr 2003 und das Jahr 2018, da sehen wir, dass in diesen beiden Jahren dieser Glacier Loss Day erst Ende Juli erreicht wurde. Nun sind wir aber gut einen Monat früher. Das heißt, wir haben noch einen Monat mehr zur Verfügung, um Gletschermasse abzuschmelzen.
Was erwarten Sie denn jetzt in den nächsten Monaten am Hintereisferner?
Nun, wir erwarten uns eine sehr starke Eisschmelze, auch weil wir von den Langfristvorhersagen wissen, dass der Sommer heuer doch ein eher warmer Sommer sein wird. Und wenn wir uns das vergleichen mit den bisherigen warmen Sommern, was da an Eis geschmolzen ist, bedeutet das für uns, dass heuer noch mehr Eis schmelzen wird, weil eben der Gletscher noch weniger schützende Schneedecke über dem Eis ausgebildet hat. Und somit erwarten wir ein stark negatives Massenbilanzjahr.
Sie hatten schon erwähnt, der Gletscher ist jetzt schneller schon quasi an diesem Glacier Loss Day angekommen als in den ganz heißen Jahren 2018, 2003. Was ist denn in diesem Frühjahr so ungewöhnlich gewesen? So wahnsinnig warm war es ja eigentlich nicht.
Heuer treffen zwei Phänomene aufeinander. Das ist einerseits ein trockener Winter mit einer sehr geringmächtigen Schneedecke am Gletscher. Das liegt durchaus noch im Bereich einer natürlichen Variabilität, weil einfach der Niederschlag eine hohe Variabilität hat und da gibt es einmal trockene und einmal feuchtere Jahre. Heuer haben wir einen sehr trockenen Winter erlebt. Gleichzeitig sehen wir, dass wir vor allem im Frühjahr und dann auch später im Sommer immer mehr Schmelzenergie zur Verfügung haben und das ist ganz klar ein Zeichen des Klimawandels, ein ganz klares anthropogenes Klimawandelzeichen. Und mit dieser Kombination wenig Schnee, wenig Winterschnee am Gletscher und sehr starke oder sehr hohe Schmelzenergien, dann hat man dann halt letztendlich eine sehr negative Massenbilanz.
Und lässt sich das übertragen auf die anderen Gletscher der Alpen oder ist der Hintereisferner da etwas Besonderes?
Das lässt sich im Prinzip schon ganz gut übertragen, weil wir wissen auch von den Schweizer Kolleginnen, dass auch dort die Wintermassenbilanz sehr gering ausgefallen ist, dass es ein sehr trockener Winter war. Und wir sehen eigentlich über den ganzen Alpenbogen, dass wir zunehmend mehr Schmelzenergie haben im Frühjahr und im Sommer. Also wir können uns eigentlich im ganzen Alpenbogen stark negative Massenbilanzen erwarten.
Was ließe sich denn tun, um die Gletscher dort zu retten? Natürlich könnte man gegen den Klimawandel ankämpfen, das sollte man auch tun. Aber gibt es Möglichkeiten, um jetzt ganz konkret die Gletscher vor Ort vor weiterem Abschmelzen zu schützen?
Ja, das ist schwierig, weil der Klimawandel ist schon sehr weit fortgeschritten und das System ist sehr träge. Wir sehen in unseren Prognosen für die Zukunft, dass der Hintereisferner oder eigentlich auch die Alpengletscher, auch wenn wir jetzt alle unsere Treibhausgasemissionen stoppen würden, noch sehr stark abschmelzen würden. Allerdings, wenn sich die Menschheit für eine schöne Klimazukunft entscheidet, also die Erderwärmung stark eingrenzt, dann wird es doch so sein, dass wir bis Ende des Jahrhunderts noch Eis in den Alpen retten können. Wenn der Klimawandelpfad in Richtung stärkere Erderwärmung geht, dann werden wir bis zum Ende des 21. Jahrhunderts keine Gletscher mehr in den Alpen erhalten können.
In diesem Jahr gab es schon eine massive Eisschmelze am Hintereisferner. Das war Rainer Prinz vom Institut für Atmosphären- und Kryosphärenwissenschaften der Universität Innsbruck.
Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von Martin Hubert.
Wie bringt man Lesern ein Universalgenie nahe? Eines, das den Namen Gottfried Wilhelm Leibniz trägt und, Achtung, Luft anhalten, produktiv war in Philosophie, Mathematik, Ingenieurskunst, Physik, Chemie, Biologie, Sprach- und Geschichtswissenschaften, Geologie und Diplomatie. Dem Historiker und Leibniz-Forscher Michael Kempe ist das mit seinem Buch »Die beste aller möglichen Welten« hervorragend gelungen. Er schildert 7 Tage aus dem Leben des Gottfried Wilhelm Leibniz und macht so den Charakter und breiten Horizont dieses beeindruckenden Gelehrten des 17. Jahrhunderts fassbar.
Kein Lärm, kein Gestank, kein Schlagloch auf einer Kutschfahrt, kein Kummer hält ihn davon ab, ein Stück Papier nach dem anderen mit Buchstaben, Zahlen und Zeichnungen zu füllen. Leibniz scheint morgens schreibend aufzustehen und abends schreibend ins Bett zu gehen.
Leibniz war nicht nur geistig ständig in Bewegung, er reiste viel, war an verschiedenen Fürstenhöfen tätig und bearbeitete immer mehrere Projekte gleichzeitig. Passend dazu ging er in seiner Philosophie von einer tief in sich vernetzten Welt aus. Kleine unteilbare Substanzen, die sogenannten Monaden, spiegeln nach Leibniz das Ganze der Welt aus ihrer jeweiligen Perspektive und sind so alle miteinander verbunden. Da alles komplex aufeinander abgestimmt werden musste, konnte Gott auch keine bessere Welt erschaffen. Ein für uns fremder Gedanke. Aber Kempe führt eindringlich vor Augen, wie Leibniz diese Vernetzung als Modell und als Auftrag verstand, um die Welt weiter zu verbessern, etwa den Bergbau im Harz.
Zum Beispiel denkt er darüber nach, wie man aus dem Hüttenrauch Metalle zurückgewinnen oder im Stanzwerk der Clausthaler Münze Zahnräder für seine Rechenmaschine ausstanzen lassen könnte. Was Leibniz hier vorschwebt, könnte man als eine Art Technologie- und Maschinenpark bezeichnen, bestehend aus Komponenten, die diesen Park als netzförmiges System kontinuierlich zirkulierender Kräfte stabilisieren.
Leibniz' philosophische Gedanken beeinflussten auch seine mathematischen Ideen, die bis in die Gegenwart reichen. Er entwickelte zugleich mit Isaac Newton die Infinitesimalrechnung und entwarf die Grundlagen des binären Zahlensystems, das nur auf Einsen und Nullen beruht. Konrad Zuse berief sich darauf, als er 1938 den ersten funktionsfähigen Computer entwarf, obwohl Leibniz' Idee einen theologischen Hintergrund hatte.
Dass Gott die Welt nach Maß, Zahl und Gewicht erschaffen habe, glaubt Leibniz mit Hilfe seiner dyadischen Rechentechnik präzisieren zu können. Die Eins bezeichnet die Einheit oder das Eine, die Null hingegen das Nichts oder den Mangel an Existenz. Folglich hat Gott als absolute Einheit die Welt aus dem Nichts erschaffen.
Das Buch schildert einprägsam, wie sich Spekulation und Empirie an der Wiege der modernen Wissenschaft gegenseitig befruchtet haben. Es ist aber auch ein Lesegenuss, weil der Autor das schöpferische Schaffen von Gottfried Wilhelm Leibniz erzählerisch in das Bild seiner Zeit einbettet.
Auslese. Kompakt. Zielgruppe.
Bei einem Universalgelehrten wie Leibniz ist für jeden etwas Spannendes dabei.
Erkenntnisgewinn.
Schon am Beginn der modernen Wissenschaft existiert die Idee, dass die Natur ein in sich vernetztes Ganzes ist.
Spaßfaktor.
Anschaulich, spannend, informativ. Ein Buch zum Verschenken.
Martin Hubert besprach das Buch »Die beste aller möglichen Welten« Gottfried Wilhelm Leibniz in seiner Zeit von Michael Kempe. Erschienen im S. Fischer Verlag, 352 Seiten, kosten 24 Euro. Den Begriff Zoonose kannten vor der Corona-Pandemie wahrscheinlich nur ein paar Fachleute und Medizininteressierte. Inzwischen haben wir alle sehr eindrücklich erlebt, was passieren kann, wenn Krankheiten von Tieren auf den Menschen überspringen. Jetzt warnen Forscherinnen im Fachmagazin Science Advances davor, dass in Brasilien gerade ideale Bedingungen herrschen für das Entstehen neuer Zoonosen, die sich dann auch noch rasch ausbreiten könnten. Volker Mrasek hat mit den Autorinnen gesprochen.
Brasilien sei ein potenzieller Brutkasten für die nächste Pandemie. Das schreibt das brasilianisch-portugiesische Forschungsteam wortwörtlich in seiner neuen Studie. Das Land stecke in einer schweren politischen und ökologischen Krise. Teile der Bevölkerung verarmten immer mehr und ernährten sich zunehmend von Buschfleisch, also von wild lebenden Säugetieren. Dadurch wächst die Gefahr für Zoonosen, dafür, dass Krankheitserreger von ihren natürlichen Wirtstieren auf den Menschen überspringen. Darunter könnten auch Auslöser einer neuen Pandemie sein, warnt die Ökologin Cecilia Andreasi aus dem Oswaldo Cruz Institut in Rio de Janeiro.
Wenn die Leute das Fleisch verarbeiten, kommen sie in Kontakt mit Blut oder vielleicht auch mit Fäkalien. Sie können verschiedene Viren enthalten, die in den Tieren vorkommen und beim Menschen hämorrhagisches Fieber auslösen würden. Nur eine kleine Wunde an der Hand und es kommt zum direkten Kontakt mit den Erregern und möglicherweise auch zu ihrer Übertragung.
Nicht nur die zunehmende Armut ist ein Problem, sondern auch das weitere Vordringen des Menschen in den Regenwald am Amazonas. Unter der gegenwärtigen rechtspopulistischen Regierung wird nun sogar in Gebieten gerodet, die bisher gänzlich unberührt waren. Dort ist nicht nur die Artenvielfalt unter Tieren und Pflanzen hoch, sondern auch unter Viren und Bakterien.
Wenn wir an Krankheitserreger denken, die das Potenzial haben, epidemisch zu werden, dann handelt es sich um leicht übertragbare. Arboviren sind hier eine wichtige Gruppe. Sie werden von Mücken und Zecken übertragen. Es gibt eine Vielzahl von Arboviren in Brasilien. Und Studien, die zeigen, dass sie auch schon auf Bauarbeiter in gerodeten Regenwaldgebieten übertragen wurden. Leider kennen wir aber längst nicht alle Arboviren und wissen auch nicht, wo sie zirkulieren.
Laut der brasilianischen Forscherin sind es kleine, entlegene Siedlungen im Amazonas-Regenwald, in denen eine Epidemie am ehesten ihren Ausgang nehmen und vielleicht sogar zu einer Pandemie werden könnte. Nicht nur, weil die Zahl möglicher Zoonoseerreger mitten im Regenwald am höchsten sei, sondern auch, weil sich ein Krankheitskeim nach dem Überspringen auf den Menschen schnell von dort ausbreiten würde.
In den entlegenen Regenwaldgebieten sind die Umweltauflagen am laxesten, jedenfalls in Brasilien. Vor allem dort gibt es illegalen Bergbau, illegale Jagd und illegale Entwaldung. Aber keine richtige medizinische Versorgung. Wer sich in einem entlegenen Ort infiziert und an einer Zoonose erkrankt, müsste über weite Strecken in größere Städte transportiert werden. Das würde die Ausbreitung der Krankheit zusätzlich begünstigen. You have a potential there to be
like amplifying this transmission. In Sao Paulo kam es vor über 25 Jahren zu Todesfällen durch das Saba-Virus. Es löst hämorrhagisches Fieber und innere Blutungen aus. Wahrscheinlich war der Erreger von Nagetieren auf den Menschen übergesprungen. Die Gesundheitsbehörden reagierten damals schnell, kontrollierten das Geschehen und erstickten die Zoonose so gewissermaßen im Keim. Um so etwas auch in Zukunft verhindern zu können, müssten Forschung und Überwachung in diesem Feld auf jeden Fall verstärkt werden, schreiben Cecilia Andreasi und ihre Fachkollegen in der neuen Studie. Nötig sei es auch, die Bevölkerung darüber aufzuklären, wie man Fleisch von Wildtieren hygienisch verarbeitet. Brasilien sei im Übrigen nicht das einzige Land, in dem eine neue Pandemie entstehen könne. Dieses Risiko bestehe auch in anderen Arten- und waldreichen Tropenländern.
Volker Mrasek war das über die Gefahr neuer Zoonosen aus Brasilien. Und wir machen jetzt hier im Studio weiter mit den Meldungen aus der Wissenschaft und Michael Stang.
Bessere Schutzmaßnahmen im Straßenverkehr könnten weltweit jedes Jahr mehr als 500.000 Leben retten. Wenn Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Motorrad- und Fahrradhelmen und Anschnallgurten Das Einhalten von Tempolimits sowie der Verzicht auf Alkohol vor dem Fahren konsequenter eingehalten würden, könnten zwischen 347.000 und 540.000 Todesopfer im Straßenverkehr vermieden werden, notiert ein Team der George Washington Universität im Fachblatt The Lancet. Des Weiteren könnten vor allem in ärmeren Ländern durch bessere Rettungsmaßnahmen nach Verkehrsunfällen weitere 200.000 Tote pro Jahr verhindert werden. Für die Erhebung hatte das Team Dutzende Studien zu 185 Ländern analysiert. Weltweit kommen jedes Jahr rund 1,4 Millionen Menschen bei Verkehrsunfällen zu Tode, am häufigsten jüngere Menschen in ärmeren Ländern.
Südkorea erteilt eine Zulassung für einen eigenen Corona-Impfstoff.
Das Covid-19-Vakzin Skycovione des südkoreanischen Herstellers SK Bioscience darf Menschen ab 18 Jahren in 2 Dosen im Abstand von 4 Wochen injiziert werden. Das teilte das Ministerium für Lebensmittel- und Arzneimittelsicherheit mit. Bei dem Mittel handelt es sich um einen Proteinimpfstoff, der zusammen mit dem Institut für Proteindesign der Washington Universität und mit Hilfe des Arzneimittelherstellers GlaxoSmithKline entwickelt wurde. Der Impfstoff bildete laut Unternehmensangaben in der Phase 3 der klinischen Studie mit mehr als 4000 Erwachsenen neutralisierende Antikörperreaktionen gegen den Ursprungsstamm. Der Konzern will auch die Zulassung durch andere Stellen einschließlich des von der Weltgesundheitsorganisation WHO mitgegründeten Netzwerks COVAX beantragen.
Der Ursprung der Hunde ist teilweise geklärt.
Bislang war unklar, wann, wo und wie oft Wölfe domestiziert wurden, aus deren Nachfahren sich dann die Hunde entwickelten. Um das zu klären, hat ein internationales Paläogenetik-Team 72 alte Wolfsgenome analysiert, die eine Zeitspanne von 100.000 Jahren umfassen. Im Fachblatt Nature stellt es ein Ergebnis vor. Demnach gehen die Vorfahren der heutigen Hunde auf mindestens 2 verschiedene Wolfspopulationen zurück. Entweder wurden die Hunde mindestens 2-mal unabhängig voneinander domestiziert oder bereits domestizierte Hundevorfahren haben sich mit wildlebenden Wölfen vermischt. Die frühesten Belege für domestizierte Hunde sind rund 15.000 Jahre alt.
Urzeitliche Brände wurden unterschätzt.
Das Ende des Permzeitalters gilt als das schlimmste Massenaussterben der Erdgeschichte. Binnen weniger 10.000 Jahre starben nach einer Kaskade von Vulkanausbrüchen rund 90% aller Organismen. Die Prozesse dahinter sind bisher nur teilweise verstanden. Ein Geoforschungsteam aus Schweden berichtet im Fachblatt Paleois, dass bei der Katastrophe vor 252 Millionen Jahren schwere Brände eine größere Rolle gespielt haben als bislang bekannt. Darauf deuten neu entdeckte fossile Brandspuren hin. Demnach brachen wegen der großen Hitze selbst in Feuchtgebieten Feuer aus und machten diese CO2-Senken zu Treibhausgasemittenten.
Musik ist doch nicht universell.
Zumindest löst sie nicht überall dieselben Emotionen aus. Das berichtet ein australisches Forschungsteam im Fachblatt PLOS ONE. Bei der Studie ging es primär um die Frage, warum Melodien bestimmte Gefühle in Menschen freisetzen. Einer These zufolge gibt es bestimmte Akkorde und Harmonien, die weltweit als fröhlich oder traurig wahrgenommen werden. Um das zu testen, spielten die Forscherinnen Menschen in Australien und Papua-Neuguinea Dur-Akkorde vor. Während die westlichen Probanden diese allesamt als fröhlich beschrieben, waren sich die Teilnehmenden der Insel darüber uneinig. Je vertrauter die Menschen in Papua-Neuguinea mit westlicher Musik waren, desto eher beschrieben sie die Dur-Akkorde als fröhlich. Das zeigt, dass die Vertrautheit mit bestimmten Harmonien eine große Rolle dabei spielt, welche Emotionen sie auslösen können.
Das waren die Meldungen mit Michael Stang.
Sternzeit, 30. Juni. Der Sternenhimmel im Juli. Erst vor 9 Tagen war Sommersonnenwende und so sind auch die Julitage noch sehr lang. Ende Juli scheint die Sonne in der Mitte Deutschlands noch immer für mehr als 15 Stunden. Die Länge des lichten Tages nimmt bis dahin nur um etwa 1 Stunde ab. In den kurzen Sommernächten funkelt zunächst noch Arctur im Bootes orange-rötlich am Westhimmel. Gegen Mitternacht prangt das mächtige Sommerdreieck hoch im Süden. Besonders markant ist die bläulich-weiße Vega in der Leier nahe dem Zenit. Nur knapp über dem Südhorizont ziehen abends Skorpion und Schütze entlang. Der Ringplanet Saturn im Sternbild Steinbock taucht gegen Mitternacht über dem Südosthorizont auf. Gut 1 Stunde später zeigt sich Jupiter in den Fischen, gefolgt vom rötlichen Mars. Am 15. Juli begleitet der abnehmende Mond Saturn. Am Morgen des 19. Juli steht der Halbmond unterhalb von Jupiter, Am 22. leuchtet die Mondsichel rechts, einen Tag später links von Mars. Frühaufsteher erleben am 26. Juli nach 4 Uhr den wohl schönsten Himmelsanblick des Monats. Die nur noch hauchdünne Mondsichel befindet sich ein Stück oberhalb der Venus, die als Morgenstern strahlt. Ein Stück rechts oberhalb der beiden funkelt dann bereits der Stier mit dem Sternhaufen der Plejaden. Vor Beginn der Morgendämmerung zeigen sich im Südosten das große Pegasus-Viereck und die Kette der Andromeda. Die himmlische Botschaft ist leider unmissverständlich. Auch dieser Sommer wird nicht ewig dauern.
Aber erstmal können wir ihn noch genießen. Das war's für heute mit Forschung aktuell und Monika Seinsche. Nach uns um 17.05 Uhr folgen die Kollegen von Wirtschaft und Gesellschaft und die kümmern sich um Uniper. Der Energieriese bittet den Staat um Hilfe.